Wir sind im Philipperbrief. Letzten Sonntag haben wir die Einleitung aus der Apostelgeschichte gehört, Apostelgeschichte 16. Und es ist gut, wenn du heute den Text vor dir hast, Philippa 1, 1 bis 11. Es hilft beim Zuhören. Wenn du aktiv auch mitliest, hört man aktiver zu und man merkt sich mehr. Wir starten ja gleichzeitig mit dieser Nachfolge-Entdecken-Reihe. Wir haben die Beihefte noch draußen, wo wir auch in den Kleingruppen und Hauskreisen uns mit dem Philipperbrief beschäftigen. Deswegen ist wichtig, dass wirklich auch jeder in einer Kleingruppe ist. Wenn du noch keine hast, komm im Anschluss auf uns zu. Wir können das noch koordinieren. Hat jemand zu dir schon gesagt, ein guter Freund, eine gute Freundin, was er an dir schätzt oder sie an dir schätzt? Ist dir das schon mal passiert? Oder hast du schon jemals zugehört, wenn jemand anderer für dich betet? Für mich sind es Vorbilder, die sowas tun. Und wir brauchen Vorbilder. Und Vorbilder haben Kraft, weil man schaut auf diese Menschen und man denkt, ja, so will ich sein. Das kann ein Freund sein, das kann ein Eltern sein, das kann eine öffentliche Person sein. Und eines meiner Vorbilder lebt nicht mehr. Das ist der Autor dieser Zeilen, der Apostel Paulus. Er war wirklich, wenn man so will, ein Vorbild. Warum? Weil er kompromisslos Jesus nachgefolgt ist. Er ist kompromisslos Jesus nachgefolgt. Christus dominiert sein Leben. In Vers 1 lesen wir, wer der Schreiber ist. Paulus und Timotheus haben den Brief geschrieben. Paulus, ein Sklave Christi, er war gefangen. Ja, seit der Gründung der Gemeinde in Philippi, wie wir letztens gehört haben, in Mazedonien, im heutigen Griechenland, bis zu dem Schreiben sind ca. 8 bis 10 Jahre vergangen. Und man vermutet, dass Paulus im Gefängnis in Rom war. Das heißt, Paulus und Timotheus, beide schreiben gemeinsam diesen Brief. Timotheus hilft Paulus beim Schreiben. Sie sind ein gutes Team. Und an wen schreibt er den Brief? Wer sind die Empfänger? Allen Heiligen in Christus, die in Philippi sind. Das heißt, die Leser sind nicht irgendwer, sie sind besonders. Sie sind Heilige. Sie gehören zu Gott. Wer sind Heilige? Herausgerufene, die zu Gott gehören. Warum? Weil sie Jesus Christus vertrauen. Und sie haben eigentlich zwei Adressen. Ja, sie sind in Christus und sie sind in Philippi. Sie haben eine irdische Adresse und eine himmlische Adresse. Und die Christen in Philippi und Paulus und Timotheus sind Partner im Evangelium. Deswegen auch dieser Brief. Und Paulus hat mit den Christen in Philippi ein besonders inniges und herzliches Verhältnis. Und diese zwei Adressen, in Christus und für die Philipper in Philippi, das gilt auch für uns. Auch wir haben zwei Adressen, wenn wir unser Vertrauen in Christus setzen. In Christus und in Kapfenberg, in der Steiermark, in dem Ort, wo wir sind. Das sind unsere zwei Adressen. Und der Brief ist für jeden von uns persönlich. Deswegen wird es auch ganz praktisch. Und was Paulus motiviert, sollte auch uns motivieren. Das dürfen wir lernen, wenn wir uns den Philipperbrief anschauen. Er soll uns anstecken, er soll uns motivieren. Und wir sollen denken, ich will auch so sein. Ja, das will ich auch für mich in mein Leben praktisch mitnehmen. Es geht im ganzen ersten Kapitel, heute werden wir nur die ersten 11 Verse anschauen, um Prioritäten für die Nachfolge. Ja, Es geht ja um das Thema, unser Überthema ist Nachfolge entdecken. Das kommt aus dem Englischen, original heißt es Discipleship Explored. Es geht um Prioritäten für die Nachfolge, für eine leidenschaftliche Nachfolge. Und Jesus ist das Zentrale im Leben von Paulus. Jesus ist das Zentrale im Leben von Paulus. Das heißt, Paulus kann sagen, Jesus ist mein Leben. Können wir das sagen, wenn wir Christen sind? Und Paulus liebt Christen. Das ist das, worum es heute in den ersten 11 Versen geht. Paulus liebt Christen. Und wir wollen uns in den Versen drei Zeichen seiner Liebe anschauen. Wie kommt das zum Ausdruck bei Paulus? Ja? Das erste in den Versen 3 bis 5 und 7 bis 8 ist Dankbarkeit. Wer war heute schon dankbar? Ja, dankbar für die Sonne, für den schönen Herbst, der jetzt begonnen hat, oder dass wir in den Gottesdienst gehen darf. Dankbar. Paulus beginnt jedes Mal in Vers 3, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Das ist eine Explosion von Dankbarkeit, wie du Paulus anfängt im Vers 3. Aber wie war seine Situation? Er sitzt im Gefängnis. Timotheus war bei ihm, er braucht ihn, vielleicht beginnt bald die Gerichtsverhandlung. Und auch Epaphroditus war bei ihm, den die Philipper gesandt haben, damit er ihn unterstützt, damit er Paulus unterstützt, auch finanziell. Das lesen wir dann noch später im Brief. Das heißt, die äußeren Umstände von Paulus waren alles andere als ideal. Ja, körperlich ist ihm vielleicht nicht so gut gegangen, aber Paulus dankt für die Philipper. Und das Erstaunliche ist, er dankt nicht nur für sie, sondern er sagt ihnen auch, dass er für sie dankt. Ja? Wenn du für jemanden dankst, sagst du ihm dann auch, dass du für ihn dankst oder dass du für jemanden betest. Das macht es gleich noch einmal stärker, finde ich. Das heißt, kannst du dir vorstellen, wie sie sich fühlen, die Philipper, wenn sie das lesen? Er freut sich für sie, das heißt, es kommt auch die Freude zum Ausdruck. Ich bete ständig für euch, Vers 4, und ich tue es mit großer Freude. Im Philipperbrief kommt 16 Mal der Ausdruck Freude oder sich freuen. Das heißt, es ist ein Brief der Freude. Er soll uns einen Turbo-Boost der Freude geben. Ja? Durch den ganzen Brief zieht sich auch das Thema. Wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt, dass du dankst für ihn? Ja? Wenn du an ihn denkst oder an sie denkst. Das macht was aus in der Beziehung untereinander. Das macht was aus in der Beziehung unter Christen, dass wir auch das kommunizieren und das mitteilen. Ja? Wie sehr wir dankbar sind füreinander. Warum? Paulus liebt die Christen in Philippi nicht, weil sie Mitglieder von einem selben Verein sind. Nein, weil jeder Christ ein Wunder ist. Und wenn dein Sitznachbar Christ ist, sitzt du noch heute noch in einem Wunder. Ja, und dasselbe gilt für dich. Dankbarkeit und Freude ist es deine Reaktion, deine innere Haltung. Warum? Da geht es weiter in Vers 5. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Wegen der Gemeinschaft am Evangelium, wegen der Anteilnahme. Sie haben Gemeinsames erlebt. Ja? Sie sind ein Stück des Weges gemeinsam gegangen. Sie sind jetzt zwar räumlich getrennt, aber das Evangelium schweißt zusammen. Das Evangelium Evangelium schweißt zusammen. Jesus Christus schweißt zusammen. Der eine Herr, dieses eine Haupt, das wir haben. Und dann in Vers 7 kommt noch einmal noch was Inniges zum Ausdruck. Ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Also, er hat sie richtig ins Herz geschlossen, die Philippa. Und dann noch einmal in Vers 8. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht eine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir bewirkt hat. Dankbarkeit und Freude, das ist das erste Zeichen, das Paulus zeigt, wie er die Liebe an die Philippa ausdrückt. Wie geht es uns da? Fühlen wir das auch, wenn wir denken, wenn wir heute Morgen, bevor wir hergefahren sind, denken an unsere Geschwister? Wie wird es uns da? Denkt man mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Liebe aneinander? Dankt man füreinander? Betet man füreinander? Worüber freust dich? Worüber bist du dankbar? Wenn du an deinen Sitznachbarn denkst. Dankbarkeit. Das zweite Zeichen seiner Liebe, das Paulus zeigt, ist Ermutigung. Vers 6. Und wenn du bis jetzt noch keinen Vers in der Bibel auswendig gelernt hast, dann ist es der, den ich dir empfehle. Ja? Und wenn du gesagt hast, ich werde nie Bibelverse auswendig lernen, dann mach bei dem eine Ausnahme. Nämlich, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis an den Tag Christi Jesu. Das ist einer der besten Verse in der Bibel. Es gibt viele super Verse, aber er ist einer der super Verse sozusagen. Das heißt, wenn Gott etwas startet, dann beendet er es auch. Dann vollendet er es auch. Ich habe begonnen und werde es auch vollenden. So sagt Gott. Wenn Gott jemanden ruft oder beruft, dann wird er das auch weiterführen, fortführen. Wenn er jemanden von einem noch nicht Christen zu einem Christen macht, dann ist das ein riesiges Werk. Und er lässt sich nicht mehr davon abbringen. Er lässt uns nicht mehr los. Er lässt dich nicht mehr los, wenn er angefangen hat, in dir zu arbeiten. Wenn das nicht so wäre, wäre ich heute nicht hier. Würde ich heute nicht hier stehen. Wäre ich kein Christ. Gott lässt seine Kinder nicht los. In Vers 6 geht es also um die Vergangenheit, um die Gegenwart und um die Zukunft. Die Vergangenheit, hier steht, angefangen hat. Das ist in der Vergangenheit passiert. Er hat ein gutes Werk angefangen. Glaubst du, dass Gott überrascht war, als du Christ wurdest? Ich glaube nicht. Nein. Er begann ein gutes Werk. Er hat schon gewusst, was er tut. Oder? Er weiß immer, was er tut. Und die Gegenwart, er führt es weiter. Im Heute. Das ist der Grund, warum wir ihn heute loben. Wir haben ihn mit Liedern gelobt, im Gebet, indem wir uns hier versammeln, geben wir ihm die Ehre, weil er in uns am Arbeiten ist, weil er in uns handelt. Und er will, dass wir das zulassen. Er will, dass wir ihm aktiv nachfolgen. Und es geht um die Zukunft. Er wird es vollenden. Er wird dieses gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden. Und eines Tages wird er sagen,
vollendet, perfekt. Das ist der perfekte. Und dann kannst du deinen Namen einsetzen, den ich mir so vorgestellt habe. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Vielleicht brauchst du gerade in der Zeit diese Ermutigung, die Paulus an Philippa hier zuspricht, die er auch uns hier zuspricht. Vielleicht brauchst du diese Ermutigung, diese Vergegenwärtigung seiner Liebe. Er wird nie aufhören, dich zu lieben, weil er nie angefangen hat, dich zu lieben. Er liebt uns immer. Du kannst Gott jetzt dafür anbeten. Du kannst ihm jetzt dafür danken. Vielleicht denkst du jetzt an eine andere Person, vielleicht eine Person in der Gemeinde, oder vielleicht bist du gerade selber durch eine schwierige Zeit. Und du kannst den Vers für dich persönlich anwenden oder der anderen Person zusprechen. Und auf deine Art und Weise Philippa 1, Vers 6 weitergeben. Als Ermutigung. Als Ermutigung im Alltag. Und erinnere dich an Gottes Absichten in deinem Leben. Gott hat gute Absichten in deinem Leben. Das steht in diesem Vers 6 in Philippa 1. Ermutigung. Wir haben also gesehen, Dankbarkeit, Ermutigung und das dritte Zeichen seiner Liebe, Gebet. Die Verse 9 bis 11. Der dritte Punkt, wie Paulus seine Liebe zu den Philippern zeigt, ist, er betet für sie. Er betet für sie. Schau in Vers 4, sehen wir, ich bete ständig für euch. Er sagt ihnen, dass er für sie betet und wofür er für sie betet und wie betet er. Wenn du nach einem Weg suchst, für andere Christen zu beten, dann beginne hier. Die Verse 9 bis 11 sollen uns helfen, auch im Gebet für Geschwister zu beten. Ja? Oft ist das nicht so selbstverständlich und vergessen wir drauf, aber es ist ganz wichtig. Es hilft uns als Gemeinde, es hilft unserer Gemeinschaft, weil in der Liebe untereinander sind wir Zeugnis nach außen. Vers 9, wofür betet Paulus? Überraschung, für Liebe. Das erste, wofür er betet, für Liebe. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Er betet also, dass ihre Liebe noch mehr und mehr überreicht werde, steht es in der Elberfeld-Übersetzung. Das ist ein ganz starker Ausdruck. Mehr und mehr überreich. Wir reden noch mehr, viel mehr nimmer. Und beten kann man immer dafür. Für Erkenntnis. Erkenntnis bedeutet, dass wir Gott kennen. Immer mehr Gott kennenlernen, wenn wir mit ihm leben. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben und uns auch unterhalten, wie Gott ist, wie wir ihn loben. Wenn wir Gott besser kennen, dann können wir andere besser lieben. Wenn wir Gott besser kennenlernen, können wir andere besser lieben. Und er betet um Einsicht oder Einfühlungsvermögen, wie es hier steht. Das bedeutet Weisheit, wie wir die anderen besser lieben. Praktisch. Das heißt, um Weisheit, wie wir die anderen praktisch besser leben. Was kannst du tun? Was kann man tun? Wie kann ich jemanden unterstützen? Ja, mit meinen Gaben. Einmal anrufen. Wie geht's da? Wir haben es schon länger nicht gehört. Das zweite Gebetsanliegen, Vers 10, in Wir sollen prüfen, worauf es ankommt. Ja? Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen. Das heißt, ich bete für euch, damit ihr versteht, was wirklich wichtig in eurem Leben ist. Paulus betet also für Klarheit. Ja, wenn man das in einem Wort zusammenfassen will, er betet für Klarheit, damit sie sehen, was wirklich wichtig in ihrem Leben ist. Damit ihr nicht abgelenkt werdet von zweitrangigen Dingen. Damit ihr die richtige Priorität setzt. Dass ihr seht, was die wichtigen Dinge sind, sozusagen. Ich bete, dass ihr euer Leben immer mehr und mehr mit Gottes Augen sehen könnt. Das betet Paulus hier für die Philipper. Und das ist ein großartiges Gebet, das für jemanden zu beten. Was Paulus hier für die Christen in Philippi betet, können wir eben auch füreinander beten. Für Liebe und für Klarheit. Wie oft brauchen wir Klarheit? Ja? In der Welt herrscht so viel Unklarheit, Uneinigkeit, Undurchsichtigkeit. Deswegen ist Klarheit so wichtig. Wo haben wir Klarheit? Bei Jesus. Jesus ist ganz klar. Und er will die Nummer eins in unserem Leben sein. Und er schenkt uns diese Klarheit. Und das dritte Anliegen, wofür Paulus betet in den Versen 10b bis 11, damit er ein untadeliges Leben führt, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Er betet sozusagen für Schönheit. Ja? Nicht für äußere Schönheit, sondern für moralische Schönheit. Das heißt, wenn wir mit Jesus leben, wenn du mit Jesus lebst, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, in unserem Leben zu wirken, dann werden wir schön sein. Das heißt, schön, so wie Gott sich das wünscht, schön, so wie Gott sich das vorgestellt hat, nicht an dem Tag Christi, sondern schon vorher. Das heißt, wir sollen schon jetzt wachsen in dieser Schönheit. Und das macht uns anziehend und attraktiv. Wo Menschen sehen, wow, da ist was anderes. Da ist was Besonderes in den Menschen. Ja? Ich möchte auch so sein. Ich möchte auch das und das haben können. Wenn du heute hier bist und du denkst, das mit dem christlichen Glauben, ob das wahr ist, das bin ich mir nicht ganz so sicher. Und du kommst hierher und siehst, da treffen sich Christen, die sind so unterschiedlich, wie unterschiedlich halt Menschen sind, aber es ist was Besonderes. Es ist was Besonderes. Die lieben einander. Die lieben einander. Sie lesen in der Bibel, sie haben Gemeinschaft, die gehen liebevoll miteinander um, zumindest tun sie so. Und es passiert hier was. Das ist was Spannendes. Und das hat Paulus gesehen bei den Philippern. Und dafür war er so begeistert und dankbar. Es passiert hier was. Gott ist an der Arbeit. Gott ist an der Arbeit. In dir, in uns. An uns, in unserem Umfeld. Und Paulus sieht es und er liebt diese Christen in Philippi. Ja, und wir dürfen das lernen, wir dürfen das sehen und wir dürfen wachsen, auch in der Liebe zueinander. Ja, das ist das Schöne. Und er zeigt ihnen das durch Dankbarkeit, Ermutigung und Gebet. Und das ist sehr praktisch. Das heißt, wir dürfen uns überlegen, wie können wir diese drei Zeichen dieser Liebe zueinander weitergeben in der kommenden Woche. Wie können wir wachsen? Wie können wir Dankbarkeit praktisch zeigen? Wie können wir jemand anderen vielleicht mal sagen, okay, danke dich, ich bete für dich. Ich habe eine erste Ermutigung. Ich glaube, du brauchst es. Oder ich sage es dir einfach, auch wenn du es nicht brauchst. Vielleicht bist du dankbar. Und wie können wir auch für andere beten? Treu, konsequent für diese drei Dinge: Liebe, Klarheit, Schönheit. Alleine schafft man es nicht, aber wir dürfen wissen, Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Lieben wir einander? Das ist Paulus' Leidenschaft. Ja, das ist auch ein Grund, warum er den Philipperbrief geschrieben hat, und das ist ein Grund, warum wir hier in der Nachfolge wachsen wollen. Und das sind drei Dinge, wo wir herausgefordert sind, wo ich uns herausfordern will, wo Jesus uns herausfordern will im Umgang miteinander. Dankbarkeit, Ermutigung, Gebet. Üben wir das in der kommenden Woche. Gott kann uns hier verändern. Er sieht bei uns, bei mir, bei jedem von uns Baustelle. Wir sind eine Baustelle, Gott sei Dank. Da passiert was an der Baustelle, das sieht man verändern, oder? Eine Baustelle, wo nichts passiert, ist langweilig. Aber irgendwann ist der Bau fertig und perfekt. Ja, und dann ist es schön. Und wenn er uns verändert, wird auch unser Umfeld verändern. Dann passiert auch drüber hinaus was. Ja? Das bleibt nicht bei uns stehen. Und das ist das Schöne. Ich möchte im Gebet noch danken. Danke, Herr Jesus, dass du unser Leben bist, so wie du das Leben von Paulus warst, dass er gezeigt hat, wie wichtig du in seinem Leben warst. Wir wollen dir nachfolgen, Herr Jesus. Gib uns Möglichkeiten in dieser Woche, das praktisch zu machen, über dich zu reden, deine Liebe weiterzugeben, untereinander zu zeigen, wie dankbar wir sind füreinander und uns zu ermutigen. Mit Worten aus der Bibel, danke, dass du uns froh machst. Danke, dass du in uns lebst. Wir loben dich dafür. Amen.